Konferenzierst du das heute wieder so ein bisschen?
Ja, liegt mir eigentlich ganz gut, würde ich sagen.
Ja, aber die Analyse liegt dir doch auch.
Dafür brauchst du Vorbereitung, mein Lieber. Das ist ja dann auch Quatsch.
War wohl ein Eigentor. Hätte ich besser selber konferenziert.
Block und Spike. Der Volleyball-Talk mit Daniel Hör und Daniel Schmidt. Auf meinsportradio.de.
Flänzt das?
Das flänzt nicht, denn ich bin im wunderschönen Bayernlande und das ist ein, jetzt muss ich mal auf die Flasche gucken, ein Hackertschorr. Spricht man das auf Bayerisch aus? Hackertschorr, du.
Ja, Fans vom GCDW, helft uns.
Genau.
Wie heißt das Bier?
Genau, wie heißt das Bier? Servus aus München, ich habe mein Studio verlegt, aber du bist noch in Frankfurt. Moin Daniel, grüß dich.
Ja, moin Daniel auch, ich bin in Frankfurt, herzlich willkommen, Ausgabe 32 von Block und Spike.
Ha. Ausgabe 32 und jetzt kannst du auch das Bier sehen, was ich mir während dieser Aufnahme reinziehen werde. Wir haben einiges vor heute und werden natürlich einen Fokus legen auf die gerade laufende Beachvolleyball-WM. Es ist Freitagabend, der 4. August. Laura und Kira sind im Halbfinale, darüber werden wir sprechen, aber wir hangeln uns so langsam von den Enttäuschungen der WM zu Laura und Kira, die uns überrascht haben, so blöd das klingt, bei den Olympiasiegerinnen und Dominatorinnen der vergangenen Saison. Dazu später mehr, aber wir steigen mal ein mit Böckermann Flüggen. Daniel.
Böckermann Flüggen, ja, sind raus.
Ja, rede ein bisschen, ich wollte einen Schluck aus der Pulle nehmen.
Ja, nimm einen Schluck aus der Pulle, alles wunderbar. Ja, Mensch, das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt, insbesondere nach diesem schönen Sieg noch in der Woche zuvor war es, ne? Genau, vor einer Woche, vor der Beach-WM. Ja, Mensch, Lars Flüggen hat sich wohl verletzt, ne? Und daran ist es wohl auch gescheitert.
Nicht nur wohl, er hat sich verletzt und es ist, die Befürchtung hat sich bestätigt, das ist der Meniskus und das ist natürlich sehr bitter. Die beiden waren gut in Fahrt gekommen. Man hat so gedacht, vielleicht wieder ein Herrenteam, was natürlich, dieser Major-Sieg war ein Auswuchs nach oben, ganz klar, muss man auch so einordnen. Aber ein Männerteam, was sich vielleicht wieder ein bisschen reinsteigern kann, was nochmal kommen kann, was sich jetzt eingespielt hat über die Jahre und was vielleicht nochmal ein bisschen weiter oben angreifen kann, als nur um die 16, 12 oder wie auch immer der Weltrangliste. Und dann kommt diese Verletzung wieder von Lars, die, glaube ich, auch leider generell diese Verletzungsanfälligkeit, die auch von beiden Spielern in der Vergangenheit den ein oder anderen Punkt in der Weltrangliste und die eine oder andere bessere Platzierung verhindert hat. So auch bei dieser WM, ist schade, aber den Vorwurf, den manche ihnen gemacht haben, in Anführungsstrichen Vorwurf natürlich, dass sie unter ihren Möglichkeiten geblieben sind, kann ich halt so auch nur teilweise unterschreiben, weil wann die Verletzung genau passiert ist und wie sehr sie Lars letztendlich behindert hat, können wir, glaube ich, nicht einschätzen, weil wir nicht vor Ort waren. Deshalb vorsichtig mit solchen Ferndiagnosen und Fernanalysen.
Trotzdem, nichtsdestoweniger muss man sagen, das einzige Männerteam bei dieser Beach-WM lässt natürlich einen traurigen Rückschluss zu auf den momentanen Zustand des Männer-Beach-Volleyballs in Deutschland.
Absolut, ja. Im Herrenbereich haben wir da wenig. Es kommt was im Nachwuchs nach. Stichwort einiges, Julius einiges. Thole. Da kann man natürlich gespannt sein, aber es ist jetzt gerade halt diese Durststrecke. Ich bin gespannt, es ist ja immer so bei solchen Sportarten wie beim Volleyball, dass zwischen den Olympischen Spielen was aufgebaut werden sollte. Bis 2016 hat das bei den Herren mehr oder minder nicht funktioniert. Ich bin mal gespannt, wie es mit 2020 aussieht.
Ja, Lukas Pretschner übrigens auch, großes deutsches Beachtalent, jetzt in porträtiert im Volleyballmagazin. Ja.
Daniel Hör, nicht porträtiert im Volleyballmagazin, aber auch ganz heißes Eisen im Feuer.
Ja, mit dem Hauptsponsor Hackerpschorr.
Genau, richtig. Du hast es erfasst. Von Böckermann Flüggen, werfen wir uns in die nächste Sandkuhle Richtung Borger Kosuch. Ganz schwer einzuschätzen, finde ich, weil so selten auf internationalem Top-Niveau gesehen in dieser Saison, weil keine Startberechtigung. Ja, ich glaube, das Thema kann man sehr kontrovers diskutieren, wie ihre Leistung zu bewerten ist bei diesem Turnier. Was ist deine Einschätzung?
Also ich finde, die haben schon klasse gezeigt, ne? Also ich habe Spiele gesehen und da muss man sagen, also sie in der kurzen Zeit, in der sie zusammenspielen, das darf man auch nicht vergessen, finde ich, haben sie sich schon sehr, sehr gut gefunden und beide lernen schon voneinander. Also da gab es diese eine schöne Situation, wo Borger wirklich so ein Fake-Zuspielen macht, das kennt man sonst wirklich nur aus der Halle. Und also Klasse ist da schon da, aber es fehlt halt die internationale Erfahrung so ein bisschen. Und jetzt tickern hier lauter Nachrichten über, über meinen Rechner gerade. Deshalb piept's hier dauernd auf meinem Headset.
Ei, dann übernehme ich mal für dich und wir schalten den Ton bei dir mal ab. Ich muss dir dazu, oder was heißt ich muss, ich möchte dir da gerne zustimmen. Borger Koso, finde ich, hätten mehr erreichen können als das. Was passiert ist, die Vorstellung, mit der sie letztendlich ausgeschieden sind, war dann etwas saft- und kraftlos, aber tolle Spiele gezeigt in der Vorrunde, vor allem, wie ich auch finde, gegen Laura und Kira, die man jetzt nochmal höher hängen kann, aufgrund der Tatsache, dass Laura und Kira im Finale stehen und morgen um die WM-Krone kämpfen. Da haben sie echt gut gespielt. Diese Fake-Zuspieler, sie ergänzen sich als Team, finde ich auch unglaublich gut. Ja, Magi Koso muss im Block noch ein bisschen das Timing kriegen, was ja im Sand ganz anders ist als in der Halle. Carla ja immer schon eine super Abwehrspielerin gewesen. Man merkt bei den Absprachen der Pause, es passt. Der Kommentator bei einem Spiel, ich glaube, es war sogar gegen Laura Kira, hat das auch richtig erkannt. Ja, Magi Koso sehr analytisch geht sie da ran. Das hat sie aus der Halle mitgebracht. Versucht sehr stark, das Spiel der Gegnerin zu lesen. Und Carla ist da so eine Emotionale, die da nochmal so ein Ding jetzt erst recht reinbringt. Und das ist eine echt gute Kombination, die sich da gefunden hat bei den beiden. Und ich erwarte eine Steigerung fürs nächste Jahr und das funktioniert, also das Projekt an sich rein sportlich, abgesehen ganz davon von dieser ganzen Sportpolitik, die ja viel mehr im Vordergrund stand dieses Jahr, würde ich sagen, ist auf einem sehr, sehr guten Weg.
Punkt.
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 Laboureur Sude haben einen Grand Slam gewonnen, aber nicht die WM. Was sagst du dazu? Ist das zu drastisch, der Vergleich?
Ja, ich finde, es wird der Turnierleistung nicht gerecht. Klar war heute das Spiel fehleranfällig. Es war, man hat gemerkt, mit diesem fast 2 Meter großen Blockgegner kann man nicht wirklich zurecht auf Seiten der Kanadierin. Aber insgesamt die Spiele, die sie gewonnen haben, das muss man auch sagen, die haben sie absolut dominiert. Ja, und sie haben Weltklasse gezeigt. Sie gehen mit Platz 5 nach Hause und ich finde, diese Favoritenrolle, die vor dem Turnier Laboureur Sude so ein bisschen zugeschustert wurde, nicht gerechtfertigt. Es war für mich so ein bisschen overrated quasi im Vorfeld.
Es ist fast langweilig, aber ich sehe das absolut genauso wie du. Klar, Grand Slam gewonnen, andere Erwartungshaltung, tolle Saison gespielt, Platz 2 der Weltrangliste. Natürlich, Mitfavorit ist man da und ich glaube, das haben die auch selber für sich gesehen. Aber letztendlich können die mit Platz 5 super zufrieden sein mit ein bisschen Abstand. Natürlich, es wäre mehr drin gewesen, wenn man das Spiel heute wieder sieht, das Viertelfinale gegen die Kanadierinnen. Haben nicht zu ihrem Spiel gefunden, die Kanadier waren nicht exorbitant gut, viele Fehler, der Block hat gar nicht funktioniert beim Team Laboureur Sude, ich glaube keinen einzigen Blockpunkt und das ist dann natürlich ein bisschen wenig, ein paar falsche Entscheidungen getroffen im Block selber, ob man überhaupt geblockt hat oder nicht, hat nicht ganz so gut funktioniert und einfach am Netz oben im Angriff hat das auch nicht gut funktioniert und die beiden Mädels haben das eigentlich ganz gut analysiert, unser Mikrofon war natürlich vor Ort und wir hören mal rein, was die beiden nach ihrem Ausscheiden im Viertelfinale zu sagen hatten.
Ich glaube, ich ziemlich enttäuscht, weil wir einfach nie so wirklich reinkamen. Also irgendwie haben die uns in das Spiel aufgezwängt und wir haben es nicht so geschafft, dagegen anzukommen. Es war ein bisschen ärgerlich. Am Angriff eindeutig. Also wir hatten genug Chancen, irgendwie die Punkte zu machen. Es war ein bisschen schwierig, über Sarah drüber zu kommen und dann eben noch die Abwehr auszuspielen. Das ist deren Stärke, das wissen wir. Da war ein bisschen der Wurm drin.
Ja, und eine Prognose haben sie uns dann auch gleich mit auf den Weg gegeben, nämlich was den Titelträger angeht bei diesen Weltmeisterschaften. Und auch da hören wir kurz rein. Was war die Prognose von Laboureur Sude?
Ich tippe auf Larissa Talita, weil die die ganze Saison über sehr stabil im Halbfinale, Finale waren. Ja, und einfach super erfahren sind. Und ich glaube, sie werden es dann machen.
Ja, und Larissa Talita, also wir wissen nicht, wer Weltmeister wird, aber wir wissen, die beiden werden es nicht. Denn die trafen im Halbfinale auf Laura und Kira und das war ein geiles Spiel aus deutscher Sicht.
Ja, ganz kurz noch zu Laboureur Sude. Ein Abschlusssatz möchte ich sagen. Ich bin ja ein Eventisierungsfreund und was die für eine Emotion auf den Court bringen, das sollte nicht unerwähnt bleiben. Das ist tipptopp, erste Sahne. So, weiter geht's.
Ja, kann ich zustimmen. Jetzt bitte auf meine ursprüngliche Frage antworten oder auf meine ursprünglichen
Was war denn deine ursprüngliche Frage? Die ging im Biertrinken hier unter.
Ich habe keinen Schluck auf der Pulle genommen seit Beginn der Sendung. ich wollte darauf hinführen, einfach was die beiden geleistet haben im tollen Halbfinalspiel, dass das super anzuschauen war. Ich wollte eigentlich das Spiel hochloben und hochhängen. Das war geil anzuschauen.
Ja, also was ich grandios finde, ist, dass die Leistung zum richtigen Zeitpunkt einfach abrufbar ist bei den beiden. Das ist grandios. Hat man die Vorrundenspiele gesehen, da hat man echt erkannt, oh, da wurde wirklich das Maximalprinzip gefahren, ne, mit möglichst wenig Einsatz Maximum rausholen. Das wirkte teilweise auch noch sehr statisch, ein bisschen unkoordiniert. Und von Spiel zu Spiel, genauso wie wir das bei den Olympischen Spielen gesehen haben in Rio, sind sie auf dem Punkt da. Und für mich werden sie morgen den WM-Titel holen. Keine Frage.
Ja, für mich mittlerweile auch. Und ich hätte es echt nicht erwartet. Ich hätte gedacht, Viertelfinale, alles gut. Und damit können die auch nicht unzufrieden sein. Für mich war Laboura-Sude eigentlich das heißeste Eisen im Feuer. Laura und Kira auf dem Punkt wieder. Wahnsinn eigentlich. Wirklich Wahnsinn, wie ich finde. Und die fühlen sich wohl auf dem Center Court. Und das haben sie uns am meinsportradio.de Mikrofon auch nochmal bestätigt.
Das ist ein geiler Center Court. Die Tribünen sind voll, die Stimmung ist sensationell. Es klappt immer besser bei uns zusammen auf dem Feld. Das macht einfach Spaß zu spielen.
Ja, und auf dem Center Court muss man sich auch wohlfühlen. Prost übrigens, Daniel.
Prost.
Ja, auf dem Center Court muss man sich wohlfühlen. Ich denke, wir können ein Kompliment auch mal nach Wien geben an unsere Freunde aus Österreich. Also eine grandiose Stimmung, dass man sich auf diesem Court bei tatsächlichen 60 Grad Sandtemperatur so wohlfühlt. Respekt. Hat das Publikum echt großen Anteil dran.
Absolut, ja. Deswegen, es juckt mir in den Fingern, meine Beach-Karriere nochmal aufleben zu lassen, um solche Atmosphäre dann mal...
Ich habe gehört, du suchst noch einen Blockspieler.
Ich suche noch einen Blockspieler, ja, nicht umsonst heißen wir Block und Spike. Genug der Flachwitze hier in unserer wunderbaren Volleyball-Sendung hier auf meinsportradio.de. Wir wechseln ein bisschen das Thema, aber weit weg von Wien geht's nicht. Es geht nach Tirol und du darfst als Sportmanagement-Nerd positive Auswüchse über die Hypo-Tirol-Alpenvolleys vermelden.
Ja, wir machen es auch ganz schnell, weil uns die Zeit schon wieder wegläuft. Also die Hypo-Tirol-Alpenvolleys sind der erste Bundesliga-Club, der seinen Fans die eigentliche Markenstrategie so ein bisschen näher bringt. Das tut vielleicht auch Not, weil viele Dreiecke und abstrakte Formen in dem Logo sind. Aber wer Interesse hat, wirklich zu erfahren, was dahinter steckt, welche Philosophie und was der Appell an die Fans ist, der sollte mal auf die neue Homepage gucken von den Hypo-Tirol-Alpenvolleys. Da ist alles erklärt. Nächstes Thema.
Ja, nächstes Thema. Ich wollte gerade sagen, ich lasse das unkommentiert so stehen. Da habe ich nicht meine Kompetenzen. Dafür bist du dann da. Nächstes Thema ist ein bisschen traurig, denn die VBL verliert eine, wie ich finde, einen guten Menschen. Einfach eine Galionsfigur, ja. einen echt sympathischen Menschen, einen inhaltlich sehr, sehr starken Menschen und einen, wie ich finde, wichtigen Menschen, nämlich Frank Bleidorn verlässt die VBL als Pressesprecher und alle anderen Funktionen, die er mehr oder weniger offiziell ausgefüllt hat. Hängt zusammen mit einer neuen Struktur quasi, die VBL und DVV sich so langsam auferlegen. Großer Verlust für den deutschen Volleyball, wie ich finde. Und wir finden es einfach wichtig und würdig, hier Frank Bleidorn gebührend zu verabschieden, auch an dieser Stelle. Alles Gute, Frank.
Ja, ganz genau. Frank wird in die Touristik wechseln. So viel hat er verraten uns. Und wir sagen danke für alles und bleibt dem Volleyball treu.
Das wird er sicherlich als Fan bleiben, da bin ich von überzeugt. Letztes Thema, wir sind im Rhein-Main-Gebiet ansässig, du zumindest dauerhaft, ich tingle irgendwie jetzt gerade in München rum, werde auch mal wieder in Frankfurt vorbeischauen, in meiner Heimat. Peter Wolf, der kommt da aus der Gegend, genauer gesagt aus Rüsselsheim, hat jetzt aber keinen neuen Vertrag bei den Uniteds bekommen. Und jetzt stellt sich uns so ein bisschen die Frage, auf der Homepage der United Volleys klingt durch, dass Peter wohl in der Halle bleibt und einen Alternativverein sucht oder schon gefunden hat. Für uns stellt sich die Frage, ist Halle überhaupt sinnvoll oder sollte er nicht sich komplett mit seinem Bruder auf Beachvolleyball konzentrieren? Was ist deine Meinung dazu?
Ja, ist natürlich die beiden sind hervorragende Beacher, ne? Waren ja auch gerade bei der Studenten, was jetzt EM oder WM, ich weiß gar nicht.
EM. Und EM, männlicher EM. Volleyball-Nachwuchs ist dringend benötigt.
Ja, also es sind hervorragende Beacher. Ich glaube, man muss, wenn man als Profi Erfolg haben will, sich irgendwann für eine Sparte entscheiden. Das wird ja hoch kontrovers diskutiert, ob das tatsächlich so ist. Ich denke, es ist so. Und vielleicht ist Beach die richtige Schiene, aber ich glaube, das ist eine Herzensentscheidung. Das muss er für sich entscheiden.
Absolut, ja. Nachwuchs ist natürlich in dem Sinne nur bedingt richtig. Peter ist ja schon 25, glaube ich. Auf jeden Fall Jahrgang 1992, aber Georg
schon,
ist ja noch ein bisschen
schon länger. 25? Was willst du mir damit sagen?
Ja, der hat noch ein paar Haare auf dem Kopf, Herr Schmidt.
Vorsicht, vergraul dir nicht deinen zukünftigen Blockspieler hier.
Bevor hier noch alles den Bach runtergeht, machen wir ein kurzes Break und widmen uns dann dem Hallensport hier bei meinsportradio.de bei Block und Spike. Bis gleich.
This is GFL Football.
Die German Football League. Jedes Wochenende live auf meinsportradio.de.
Die Baseball-Bundesliga live auf meinsportradio.de. Tim Collins von EuroBaseballTV.com kommentiert alle Spiele der Hard Disciples live.
Thomas with a bouncer up the middle into center field, base hit. Steinlein coming around third. He is safe. He got under the tag.
Baseball live auf meinsportradio.de. Im Web und in der App.
Ja, nicht so schön wie die Erfolge im Sand bei der Beachvolleyball-WM, zumindest die Erfolge von Laura und Kira, sind die Misserfolge der Herren in der Halle und die gab es in letzter Zeit häufiger als in den letzten Jahren gewohnt. Bisschen zu erwarten, es gab einen Umbruch in der Nationalmannschaft, aber es muss dennoch drüber geredet werden und das wurde es. Und wir wollen mal so ein bisschen Kante zeigen gegenüber Christian Dünnes als DVV-Sportdirektor und gegenüber dem Volleyballmagazin. Wie genau, das kannst du vielleicht besser zitieren. Du hast es vorliegen und du hast einen Leserbrief geschrieben. Um was geht es uns genau in diesem Zusammenhang?
Uns geht es genau, also insbesondere mir ging es in diesem Kontext um das Editorial. Das ist dieser kleine Intro-Text, der am Anfang des Volleyballmagazins steht. Diese Kolumne heißt Warm-up und da darf ich zitieren. Immer wieder beklagen Volleyballer ihr Schicksal, von der Öffentlichkeit links liegen gelassen zu werden. Die Wahrnehmung, zu kurz zu kommen, ist sicherlich richtig, doch manchmal hat das auch seine Vorteile. Nicht auszudenken, wie es im Blätterwald gerauscht hätte, würden sich Bild und Co. für die DVV-Männer interessieren. Soweit das Zitat. Fand ich erbstens daneben.
Ja, ich auch, muss ich ehrlich sagen. Das mutet so ein bisschen an wie, ach, dann lieber keine Presse. Also klar, man möchte keine negative Berichterstattung über seine Sportart haben. Klar, man möchte lieber alles tipptopp haben, alles glänzend verpackt. Aber wir sind im Volleyball, wissen wir, also ich sorry, dass ich hier so ein bisschen rumstammel, aber im Volleyball wissen wir, dass in Deutschland die Dinge nicht perfekt laufen, dass generell in keiner Sportart die Dinge perfekt laufen und dass egal in welcher Sportart Bild schon mal irgendwas kritisiert hat. Und wir wissen auch, egal in welcher Sportart, dass das jetzt nicht so wahnsinnig geschadet hat. Guckt euch den Fußball an, wie viel Bild Fußball behandelt und wie viel die Bild den Fußball kritisiert. Ja, ich glaube, den Fußball juckt es nicht.
Ja, ich glaube, es war gar nicht so gemeint, wie es letztendlich hier angekommen ist. Man muss einfach sagen, der Volleyball beschwert sich immer über mangelnde Medienpräsenz und kann sich nicht einfach aussuchen, naja, wir nehmen nur die positive Präsenz, ja, und die negative, die lassen wir unter den Tisch fallen. Wenn so etwas passiert, wie wir jetzt gleich auf die WM-Quali kommen, die verspielt wurde, dann müssen auch mal Trainerdiskussionen geführt werden. Und dann muss auch erlaubt sein, Kritik in der Öffentlichkeit auszudiskutieren. Das bringt eine Sportart meiner Ansicht nach vorne. Und deshalb fand ich einfach dieses Editorial ungelungen, sagen wir mal so.
Absolut, ja, Kontroverse ist immer gut, Kontroverse packt die Menschen und Diskussion in Deutschland, wir sind ein Land der Denker und der Diskutierer und was packt die Menschen mehr als eine Diskussion, die im besten Falle öffentlich geführt wird, dann beginnt man sich vielleicht zu interessieren, weil man denkt, ich muss dazu auch eine Meinung haben, also ich denke auch, ja, inhaltlich vielleicht ein bisschen daneben, aber vielleicht ist das auch ein bisschen daneben, dass wir uns so lange darüber aufregen. Viel wichtiger ist, was sagen wir einfach eigentlich zu dieser WM-Quali, die ein bisschen schön geschrieben wurde, in manchen Dingen auch schön geredet wurde, unter anderem von Christian Dünnes. Ich fange einfach mal an. Ich wollte zwar den Konfossier machen, aber dazu habe ich eine relativ klare Meinung und habe ja auch relativ viele Spiele der Herren gesehen. Die deutsche Mannschaft ist im Umbruch. Man hatte jetzt bei der WM-Quali keinen Georg Grosser, man hatte keine Leute wie Patrick Steuerwald und so. Es hapert für meine Begriffe an zwei Stellen. Und zwar zum einen hat die Mannschaft den Stil von Andrea Gianni noch nicht hundertprozentig verwirklicht. Eigentlich an drei Stellen. Ganz grob formuliert. Inhaltlich können wir gleich diskutieren. Erstens die Verinnerlichung des Stils von Andrea Gianni. musste man auch nicht erwarten. Sowas braucht auch Zeit. Andrea Gianni einen etwas anderen Ansatz als Vital Heinen. Dann passt dieser Stil nicht so hundertprozentig zur deutschen Mannschaft, finde ich. Andrea Gianni hat ein sehr risikoreiches und ganz platt gesagt haut drauf Angriffsspiel verordnet. Passt nicht so zur deutschen Mannschaft. Körperlich nicht so wahnsinnig überlegen, eher unterlegen. Dennis Kaliber da etwas kleiner, Ruben Schott auch nicht der Größte. Dem Einzigen, dem das wirklich entgegenkommt, ist Christian Fromm und im Zweifel Georg Grosser. Aber das ist eine ganz andere Kategorie, auch alterstechnisch, über die wir reden. Und deshalb weiß ich nicht, ob das so die intelligenteste Idee ist. Und dann das dritte Problem, was ich sehe, die deutschen Zuspieler, Lukas Kamper, Jan Zimmermann, Lukas Kamper natürlich noch etwas mehr als Zimmermann, unheimlich präzise. Das Zusammenspiel mit den Außen funktioniert gut, aber da fehlt dieser Überraschungsmoment, dieser Kick, diese Schlitzohrigkeit, die ein wirklich Weltklasse-Zuspieler braucht, meiner Meinung nach, wie ein Patrick Steuerwald die hat, dass was Überraschendes kommt. Es steht fast immer ein Zweierblock gegen die deutsche Mannschaft und dann ist es unfassbar schwierig, mit diesem Haut-drauf-Volleyball durchzukommen. Da muss man dann ein bisschen mehr mit Köpfchen spielen. Und diese Intelligenz im Zuspiel, die habe ich die WM-Quali und die World League total vermisst. Und bei der World League, die habe ich kommentiert, da hat meist Jan Zimmermann zugespielt. Und selbst ich habe ihn durchschaut nach relativ kurzer Zeit. Und wenn selbst das, ich das kann,
ja was heißen,
dann,
ne?
Dann dürften das auch Profimannschaften irgendwie auf die Reihe kriegen. Das sind meine drei ausgearbeiteten Punkte dazu. Jetzt kannst du gerne inhaltlich darauf ansetzen oder ergänzen.
Also wenn du schon Zuspiele lesen kannst, du.
Wahnsinn, ne?
Naja, ich glaube, wenn man gerade so ein risikoreiches Angriffsspiel spielt, dann ist natürlich Präzision im Zuspiel gefordert. Dann geht vieles über hohe Zuspiele und dann wird's natürlich auch leicht lesbar. Ich glaube, das bedingt sich. Das sind ein paar andere Sachen, die mich in diesem Kontext noch stören. Soweit bin ich ja völlig bei dir. Ein Satz im Volleyballmagazin, über den ich noch gestolpert bin, ist dieser Satz, die Frage, was halten Sie denn davon, wenn ein Nationalspieler wie Philipp Collin im Sommer lieber Beachvolleyball spielt? Über einzelne Spieler will ich mich nicht äußern. Da bleibt die Frage, wie ist es eigentlich um die Motivation bestellt, in der Nationalmannschaft mitzuwirken? Ja, nein. Was sind da die Hinderungsgründe und liegen da Stärken verborgen, die vielleicht noch nicht ausgeschöpft sind? Das habe ich mich so gefragt bei diesem Artikel, der da erschienen ist.
Ja, Hinderungsgründe sind auf jeden Fall zum einen Studium und Co., also ohne es genau zu wissen, was der Grund war, bei David Sossenheimer zum Beispiel, warum er nicht dabei war, Studium oder was auch immer, könnte ich mir vorstellen. Vielleicht hat er von sich selber aus was gesagt und das betrifft ja auch einige andere junge Spieler, die oder vielleicht auch ältere Spieler, die ein Studium parallel machen und dann den Sommer auch brauchen, um da ihr Zeug durchzuballern, was sie während der Saison nicht machen können. Das ist sicherlich ein Punkt. Die Nationalmannschaft ist natürlich attraktiv für die Emotionen, fürs Herz. Geil. Ich hab den Adler auf der Brust, wie man immer so schön sagt. Ich darf mein Land repräsentieren. Super. Aber es gibt leider kein Geld dafür und Volleyballer verdienen nicht diese Millionen, die ein Neymar bei Paris verdient, um mal ganz aktuell ins Sportgeschehen nochmal zu gehen. Aber da muss man dann auch schauen, wo man bleibt. Eine Ausbildung parallel durch Studium oder eben eine Ausbildung machen, arbeiten oder sonst wie. Und wenn es bei der Nationalmannschaft kein Geld gibt, dann sind das eben 3 Monate, die ein bisschen, also was heißt 3 Monate, die brach liegen. Für die Spieler, die in der Zeit noch vereinslos sind, Monate, die brach liegen und ja, keine einfache Situation. Da muss man dann auch wirtschaftlich denken und das tut dem Sport nie gut. Oder ja, in dem Kontext nicht gut.
Wollte gerade sagen, in dem Kontext nicht gut. Ja, Georg Rosser kommt zurück jetzt zur EM. Wollen wir mal einen Blick nach vorne werfen, was so EM angeht?
Ja, wir können das ja so ein bisschen verbinden. Also, weil die Allheil-Lösung, als die Georg Rosser dargestellt wird, so ein bisschen auch erhofft wird von den deutschen Fans, die ist er nicht. Er ist ein toller Spieler, er ist vor allem emotional wichtig. Aber er ist eben auch nicht mehr der Jüngste. Klar, er hat vielleicht noch eine höhere Klasse als Simon Hirsch, also mit Sicherheit sogar. Aber ein Georg Rosser alleine konnte gegen Kuba 2012 Spiele gewinnen, aber kann jetzt keine Spiele mehr allein gewinnen. Sonst hätte er das Ding gegen Frankreich auch gewonnen in der ersten Quali-Runde. Also es ist nicht der Allheilbringer. Es muss alles passen.
Ja, auch gut. Das Bier zeigt langsam Wirkung, ne?
Das Bier zeigt Wirkung. So schlimm ist es um meine Leber dann doch noch nicht bestellt. Die kann doch einigermaßen arbeiten. Aber ich finde halt wirklich extrem wichtig, man kann Schlitzohrigkeit schwer beibringen, aber dieses überraschende Element im Zuspiel, das fehlt der deutschen Nationalmannschaft einfach und das merkt man. Und dieser Top-Einzelspieler in der Topform, die man auch hatte vor ein paar Jahren. Caliberda ist auch nicht in der Form seines Lebens. Sebastian Schwarz ist nicht mehr dabei. Ein Markus Böhme ist auch ein Top-Mittelblocker, aber eben auch nicht mehr auf dem Zenit, auf dem er mal war. Und da ist es halt viel schwieriger, also sowas an Ausrechenbareres zu verwerten gegen einen im Zweifel immer stehenden Doppelblock.
Ja. Was mich daran so ein bisschen wurmt oder nervt, was heißt nervt, traurig macht, wie auch immer, ist ja auch egal, ist, dass wir derzeit so ein bisschen durchgereicht werden in der Weltrangliste.
Ja, ist eine logische Konsequenz. Also ist im Endeffekt, wer sind wir, dass wir sagen, wir sind ein Top-Team, was letztes Jahr den Aufstieg aus der World League Gruppe 3 wohlgemerkt nicht geschafft hat, jetzt den Aufstieg aus der World League Gruppe 2 nicht geschafft hat. Mit welcher Berechtigung stehen wir in den Top 10 der Weltrangliste? Also da muss man auch ein bisschen realistisch sein. Es tut trotzdem weh, keine Frage. Aber in diese Top 10 gehören wir halt einfach bei weitem auch aktuell nicht rein.
Dann muss man sich aber wirklich fragen, in diesem Kontext jetzt, muss ich mal in der Wunde bohren, warum spielen wir dann nach dem neuen Konzept der FIVB World League?
Ja, das wurde von der FIVB ja so auferlegt. Natürlich, man freut sich in der ersten, es ist ja auch erste Gruppe zu spielen, dann haben die Leute vielleicht auch mehr Bock. Also ich kann verstehen, wenn Topspieler keinen Bock haben, zweite oder dritte Gruppe World League zu spielen. Erste Gruppe vielleicht schon. Das ist vielleicht Punkt 1, was das Ganze interessant machen könnte. Punkt 2 ist natürlich, du hast attraktivere Gegner, mit denen du auch werben kannst, du hast die World League ja dann auch zu Hause und dann hast du eben nicht, was hatten wir in Frankfurt dabei, hilf mir schnell, Venezuela hatten wir glaube ich da, dann hatten wir Kasachstan. Da und wir hatten da Österreich,
genau.
Aber bei aller Liebe, also Österreich war ein geiles Match und war auch eine coole Geschichte, Nachbarschaftsduell, aber es ist dann schon geiler, wenn man Brasilien, die USA und Kanada da hat.
Ja.
Und das lockt dann vielleicht auch mehr Volleyball-Fans, mit denen du wieder werben kannst, dass die Halle ein bisschen voller ist als die 1000 Zuschauer, die wir in der Fraport Arena hatten. Es ist halt alles so eine Geschichte, Abwägung zwischen sportlichem und Vorbereitung und finanziellen Interessen und Repräsentation und Werbung und hast du nicht gesehen. Es ist verzwickt und der deutsche Volleyball bei den Herren ist in keiner leichten Situation gerade.
Welch schönes Fazit.
Ja, na, ja, schön formuliert, aber inhaltlich natürlich nicht die Bombe.
Komm, nimm doch einen Schluck aus der Pulle da drauf.
Ja, wir wollten eigentlich noch ausführlich über den Grand Prix der Damen reden. Das müssen wir jetzt ganz schnell leider abhandeln. Aber die WM hat eben Zeit gekostet, Redezeit, und wir planen demnächst eine neue Folge Block und Spike. Da werden wir ausführlich über die Damen reden. In zwei Sätzen dein Fazit zum Grand Prix der Damen, bevor wir das nächstes Mal ausführlich besprechen.
Geile Sache, tolle Mannschaftsleistung, da können wir uns auf viele, viele tolle Spiele in der Zukunft freuen, Punkt.
Ja, funktionierender Umbruch, das wären meine zwei Schlagworte.
Ja.
Super, die Neulinge haben eingeschlagen. Über den Dresdner Kader unterhalten wir uns auch noch nächste Woche, denn wir sind soweit fast schon wieder am Ende der Sendung, oder was heißt fast, wir sind am Ende der Sendung. Daniel, es war mir mal wieder eine Freude mit dir. Es hat Spaß gemacht, ich hoffe den Hörern auch.
Ja, mir hat's auch Spaß gemacht, auch wenn bei mir kein Bier stand in Frankfurt.
Ja,
warum eigentlich nicht?
Ja, selber schuld. Aber dir müsste es wahrscheinlich der Äppler sein.
Ja, genau. Hashtag Block und Spike zum Mitdiskutieren in den sozialen Medien. Folgt uns auf unserer Facebook-Seite, die heißt auch Block und Spike. Ich bin Daniel Block-Schmidt und sage tschüss.
Daniel Spiker tut es dir gleich und verabschiedet sich ebenfalls. Bis bald hier bei Block und Spike, dem Volleyball-Talk Nummer 1 in Deutschland.
Einzigartige Augenblicke. Einmalige Momente. Unvergessene Emotionen. Andreas präsentiert das Spiel meines Lebens. Täglich 21 Uhr auf meinsportradio.de.